Das Thema, die Liebe Gottes, ein schwieriges Thema, genau weil es so pauschal ist. Liebe Gottes, ne? Heißt, man hört vielleicht oft, oder früher habe ich oft gehört, Gott liebt dich. Ein sehr gebrauchter Satz in der Evangelisation oder um Leute zu begrüßen und so. Gott liebt dich. Und vor Zeiten habe ich irgendwo einen Prediger gehört, der so ein bisschen ironisiert hat, das ein bisschen jetzt in einer komischen Art und Weise ausgestellt hat, was einige Leute denken, wenn sie diesen Satz hören. Es ist interessant, wenn wir nachdenken. Ich sage mal so, der moderne Mensch, der moderne junge Mensch, wenn er hört, Gott liebt dich, vielleicht denkt er, toll, das zu hören. Toll zu wissen, dass noch mehr Leute mich lieben. Ne? Weil ich selber mich so sehr lieb und mich so cool finde. Ne? Und dann hat diese Person die Botschaft nicht verstanden. Weil wir eigentlich Sünder sind und nichtig sind vor Gott, der so groß ist. Und wenn wir diese Botschaft hören, Gott liebt dich, dann müssen wir es aus dieser Perspektive hören. Und nicht wieder aufgeblähter Mensch, der denkt, wow, ne, ich liebe mich auch und Gott liebt mich auch, super, ne, ich dachte vorher, dass ich das Zentrum des Universums bin, jetzt bin ich mir sicher, ne. Das ist doch die Sünde, die Rebellion, dass der Mensch denkt, er ist das Wichtigste, das Schönste, was es überhaupt gibt, ne. Natürlich sagen die meisten das nicht jetzt mit dem Lippen aus, aber unbewusst irgendwo ist das so. Darum sagen wir auch, dass jeder Mensch von Geburt an ein Sünder ist, genau. Deswegen, weil jeder denkt, ich bin der wichtigste Mensch, ich bin das Zentrum, alles muss sich um mich herum drehen, alles unbewusst natürlich, niemand sagt das, aber das bedeutet das, wenn wir sagen, jeder ist ein Sünder. Und hier spricht der Apostel Paulus, oder schreibt der Apostel Paulus diesen interessanten Text, sehr innig, sehr geladen mit Gefühle, um uns etwas weiteres zu sagen, einen Schritt weiter zu gehen mit dieser Information. Ja, okay, wir haben die Information, Gott liebt uns. Das wissen wir schon seit dem Johannesevangelium. Ne? Das wissen wir schon. Also hat Gott die Welt so sehr geliebt. Das wissen wir schon. Paulus musste das nicht jetzt wiederholen. Hey Leute, ne? Hab eine Neuigkeit für euch, Gott liebt euch. Ne? Das wussten schon alle. Das war schon gepredigt. Aber worum geht es dann in diesem Text? Ich sage es mal so, in einem kleinen, kurzen Satz. Es reicht nicht oder es genügt nicht zu wissen, dass Gott uns liebt, aber wir sollen verstehen, wie sehr er uns liebt. Ja? Das ist schon noch was anderes. Dass er uns liebt, okay, aber wie sehr er uns liebt, da geht es weiter, tiefer. Und Paulus sagt hier, wir sollen diese Offenbarungen suchen, wie sehr Gott uns liebt, wie sehr, wie groß die Liebe Gottes zu uns ist. Und um das zu beschreiben, benutzt er hier ein paar Worte, die wir normalerweise so benutzen, wenn wir irgendwas, die Größe eines Gegenstandes beschreiben wollen. Ne? Breite, Länge, Tiefe, Höhe, ne? Sind Worte, die wir benutzen, wenn wir jetzt irgendeinen Gegenstand bemessen wollen. Einen Tisch oder irgendwas. Ja, ein Haus oder so, lang, so und so hoch, so und so tief, ja, breit, so und so breit. Aber was mich immer so meinen Kopf durcheinander gebracht hat, dass es eigentlich maximal 3 Dimensionen gibt. Es gibt 2, ne? Zum Beispiel ein Blatt Papier hat 2 Dimensionen, Breite und Länge. Jetzt ein anderes Gegenstand hat Breite, Länge und Tiefe. Aber hier benutzt er 4 Worte, Breite, Länge, Tiefe und Höhe. Es gibt kein Objekt mit 4 Dimensionen. Und dann fangen vielleicht einige Theologen nachzudenken, ja, Gott hat, die Liebe Gottes hat 4 Dimensionen oder so. Ne? Alles Unsinn, weil was er einfach meint ist, die Liebe Gottes ist größer. Einfach das, zusammengefasst. Die Liebe Gottes ist größer als alles, was wir bemessen können. Wir können die Liebe Gottes nicht bemessen. Mit einem Meter, ne? Und sagen, sie ist so und so breit, so und so tief, so und so hoch, ne? Geht nicht. Sie ist sehr groß, sie ist sehr breit, sehr lang, sehr tief, sehr hoch. Die können wir nicht bemessen. Natürlich nicht, weil Liebe ist doch ein Gefühl, eine Emotion. Gefühle kann man nicht messen, aber sie existieren. Und Paulus, er betet hier. Betet, dass die Epheser das verstehen, die Liebe Gottes durch den Glauben in Liebe, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet. Die Liebe ist auch ein Teil unserer Verwurzelung im Glauben. Verwurzelung ist ein Teil eines Baums, was es hilft oder was ihm hilft, stabil zu bleiben. Und die Liebe ist auch ein Teil unseres Glaubens, das uns hilft, stabil zu bleiben im Glauben. Wenn wir nicht lieben, die Geschwister nicht lieben, dann würde jetzt irgendein Wort, was ein Geschwister sagt, sofort werde ich beleidigt und ich trete aus der Gemeinde aus. Naja, aber weil ich liebe, kann ich vergeben und kann weitermachen. Die Liebe, die befähigt uns zu bleiben und stark zu sein, immer stärker zu sein. Und darum muss auch die Liebe immer größer sein, weil wir auch wachsen wollen im Glaube. Das ist doch biblisch, ne? Dass der Glaube wachsen soll und nicht immer klein sein. Da sind wir einer Meinung, oder? Der Glaube soll wachsen. Und wie hoch kann der Glaube wachsen denn? Natürlich ist das jetzt ein bisschen ein Spiel mit den Worten, so ein bisschen eine Fangfrage. Aber ich benutze das Bild von einem Baum. Wie hoch kann ein Baum wachsen? Und jeder Baum wäre dumm. Ja, natürlich haben Bäume keine Intelligenz, aber man sagt so, wenn er sehr hoch wachsen würde, aber die Wurzeln sehr klein wären, versteht ihr? Weil dann jedes Wind würde diesen Baum umhauen. Das heißt, die Bäume dürfen nur wachsen im Maße, wo auch die Wurzeln nach unten gehen, dass der Baum auch stehen bleiben kann. Und so komme ich zurück zur vorherigen Frage. Wie sehr können wir wachsen im Glauben? Da wir ja wachsen wollen. Wie sehr können wir wachsen? Im Gegenzug zu unseren Wurzeln, wo auch die Liebe zu dieser Wurzel gehört. Und größer unsere Liebe ist, so kann auch unser Glauben mehr wachsen. Oder wie, ja, der Apostel betet hier, weil er fängt an, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Das heißt, er betet für die Epheser. Und hier interessanterweise hat mir wirklich so die Aufmerksamkeit geweckt, als ich das gelesen habe, weil meistens erzählt uns die Bibel nicht, in welcher Körperhaltung die Menschen gebetet haben. Man weiß, dass einige jetzt mit erhobenen Händen gebetet haben, irgendwo steht, die Männer sollen beten mit erhobenen Händen oder so. Meistens steht es nicht geschrieben, wie. Man weiß, dass Jesus gebetet hat, die Jünger gebetet haben, aber meistens steht es nicht, in welcher Körperhaltung. Aber hier sagt Paulus ganz deutlich mit allen Worten, auf die Knie, hat sich hingekniet. Und ich würde mal sagen, so aus eigener Erfahrung, warum tut er das oder warum erzählt er das? Aus meiner Erfahrung sage ich einfach, dass Gebete, die ich auf die Knie mache, einfach stärker wirken. Das ist jetzt keine Erpressung, wo ich sage, Gott, jetzt werde ich dich ein bisschen erpressen, ich knie mich hin und dann musst du meine Gebete erhören. Natürlich geht es nicht darum, aber vielleicht zeigt diese Körperhaltung etwas mehr Demut. Ich sage mal vielleicht, ich weiß nicht, warum Gott meine Gebete schneller erhöht, wenn ich mich hinknie. Ich weiß nicht. Ich kann nur jetzt eine Hypothese auflegen, aufstellen. Vielleicht ist das so, dass man mehr Demut zeigt im Herzen, dass man durch diese Körperhaltung zeigt in der Praxis ganz konkret, welche unsere Haltung Gott gegenüber ist, dass wir uns beugen vor ihm, als ein König. Vielleicht, ich weiß es nicht, aber Paulus hat das gemacht. Und da dieses Thema so wichtig ist, verstehe ich das auch so, dass er meint, dieses Thema ist mir so wichtig, dass ich mich hinknie. Um beten, dass ihr das bekommt. Die Erkenntnis der Liebe des Christus. Diese Erkenntnis, dafür bete ich sehr stark. Aber die Liebe Jesu ist doch unbegreiflich. Aber der Paulus sagt, ich möchte, dass ihr diese Liebe begreift. Aber sie ist unbegreiflich. Aber ich möchte, dass ihr sie begreift. Was können wir tun? Bitten, dass Gott offenbart. Offenbart, dass Gott zeigt. Was ist eine Offenbarung? hier aus der griechischen Sprache, bedeutet Offenbarung, den Schleier abnehmen. Wir hätten einen geistlichen Schleier, wenn wir jetzt irgendwas nicht verstehen, und Gott soll das wegnehmen, dass wir das verstehen. Aber natürlich geht es nicht hier um intellektuelles Verstehen. Wenn es um intellektuelles Verstehen gehen würde, dann können wir sagen, dann machen wir hier einen Vortrag und sprechen so lange und erklären so lange, Stunden, Tage, bis ihr das versteht auf Biegen und Brechen. Ja? Wenn es jetzt um Verstehen in diesem Sinn wäre, mit unserem Gehirn. Aber das geht nicht. Mit dem Gehirn, mit der Intelligenz, auch mit dem Intellekt können wir die Liebe Gottes nicht verstehen. Wir können sie nur erfahren. Ja? Die Liebe Gottes können wir nur erfahren oder wir können sie auch glauben, weil die Bibel es sagt. Die Bibel sagt, Gott liebt dich. Wir können es glauben, wir können sagen, ja, das nehme ich an, das beherzige ich, diese Information. Gott liebt mich. Wir können das machen oder glauben oder erfahren. Und wenn wir über Wurzeln sprechen und glauben und so weiter, müssen wir natürlich zum Schluss kommen, dass es nicht gut ist, wenn die Wurzeln nur auf der Oberfläche sind. Sondern verstanden, Wurzeln müssen tief gehen. Und so auch der Glaube, auch wie der Sämann, hat gesät und ein Teil vom Samen ist irgendwo hingefallen, wo die Wurzeln nicht tief gehen konnten. Und diese Pflanzen sind auch nicht stark geworden, sind ganz schwach geworden, sind nicht gewachsen, haben keine Frucht gebracht. Pflanzen, die nicht tiefe Wurzeln haben, sind schwach und bringen wenig Frucht. Und so auch in unserem Glauben, wenn unsere Wurzeln schwach sind, bringt unser Leben auch wenig Frucht für Gott, für Jesus und wir selber sind geistlich nicht stark. Aber diese Wurzeln, die sind unsichtbar. Ich hatte dieses Problem, habe ein Foto gesucht, was die Wurzel eines Baumes darstellt, aber habe nicht gefunden, weil Wurzeln sind auch in der Erde. Wir können nicht, wir haben keine, die Kameras, die können nicht durch die Erde fotografieren, die Wurzeln. Und so ist auch in unserem Leben. Das Wichtigste, die Grundlage, unsere Grundlage, unsere geistliche Grundlage ist unsichtbar. Unser Glauben, unsere Festigkeit in Jesus, unsere Festigkeit im Wort. Das steht alles hier in unserem Herzen und das kann man nicht so fotografieren. Das zeigt sich nur im Laufe der Zeit, wie dieser Baum wächst und stark wird. Dann kann man als eine Schlussfolgerung sagen, wenn man sieht, so ein ganz großer Baum, man kann sagen, oh, der von der Logik her hat er ganz große Wurzeln. Aber wir sehen das nicht. Aber wir können es nur durch Nachdenken zu diesem Schluss kommen. Und so auch das geistliche Leben einer Person. Und Paulus hat sich selbst dargestellt. Er hat gesagt, sei meine Nachahmer, wie ich von Christus bin. Und ich habe einige Gottesmänner und Gottesfrauen, die ich teilweise persönlich kennengelernt habe oder teilweise über Bücher von denen gelesen, wo ich sagen kann, das waren große Bäume. Versteht ihr, was ich meine? Große Gottesmänner und große Gottesfrauen der Vergangenheit, wo man sagen kann, so einer möchte ich auch werden. Das soll man auch wollen. Wir sollen es auch uns wünschen. Wachsen, stärker werden. Ich denke, das ist Unsinn zu sagen, ja, ich will so ein kleines Baum werden, das reicht mir. Nee, das ist falsch. Das war nicht der Gedanke Jesu, zu sagen, ja, wenn du ein kleines Baum bist, gut, super. Nee, das ist auch der Sinn von dem Gleichnis vom Sämann. Der Sämann hat gesät, auch neben der Straße, neben dem Weg und in diesen Boden, was nicht fruchtbar ist, im Grunde hat Jesus gesagt, Sämann, pass auf, bitte verschwende deinen Samen nicht. So sehe ich dieses Gleichnis vom Sämann. Dass Jesus dem Sämann, was ist der Sämann, sind Leute heute, die in der Evangelisation arbeiten. Verschwende deine Zeit nicht mit Sachen, die nichts bringen. Wir sollen nachdenken, was wir machen mit unserer Arbeit, mit unserer Arbeitskraft. Wie dieser Mann, der Gebäude bauen wollte und als er an der Mitte angekommen war, hat er nicht mehr Geld, um das zu beenden. Das war eine Schande für ihn. Und so ähnlich auch der Sämann. Wenn der Sämann den ganzen Samen neben der Straße wirft, neben dem am Rande vom Weg wirft, das ist auch eine Schande für einen Bauern, oder? Schande auf den Bauern, der den ganzen Samen neben der Straße wirft, oder? Ist das so? Ein intelligenter Bauer, der wirft nicht seinen Samen neben der Straße. Und genau das hat Jesus gesagt. Passt auf, was ihr mit euren Ressourcen macht, mit eurer Zeit, mit euren Gaben. Richtig investieren. Okay, zurück zum Thema. Wir wollen wachsen. Und darum brauchen wir diese tiefe Wurzeln. Diese tiefe Wurzel. Und eine dieser tiefen Wurzeln ist die Liebe. Und das Thema Liebe ist kompliziert. Ich versuche es mal verkürzen. In zwei Punkte. Ich will die alles zusammenfassen in zwei Punkte. Der erste Punkt ist, durch die Liebe verstehen wir unseren eigenen Wert. Durch die Liebe Gottes. Da die Bibel es sagt, ich lese mal hier Römer 8, 38 und 39. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Liebe, ne? Liebe ist das Thema, weil der Feind will uns scheiden von der Liebe Gottes. Er will uns scheiden. Er möchte nicht, dass wir festhalten an der Liebe Gottes, dass wir glauben an der Liebe Gottes, dass wir vereint mit Gott sind. Genau das heißt auch Liebe Gottes. Wenn wir Gott lieben, dann sind wir auch näher zu ihm, verbunden mit ihm. Und der Feind möchte, dass wir sauer auf Gott sind sozusagen, weil dann ist unsere Gemeinschaft, unsere Freundschaft mit Gott jetzt nicht mehr so gut. Das möchte der Feind und er schickt eine Reihe von Leuten. Hier steht Gewalten, Fürstentümer, Gegenwärtig und so weiter, Hohes, Tiefes, bla bla. Schickt verschiedene Menschen, die uns sagen, Gott liebt dich nicht. Oder auch Ereignisse, wenn es jetzt uns schlecht geht oder wenn es uns irgendwas fehlt, dann kommt der Gedanke, Gott liebt dich nicht. Gott hat dich vergessen. Und genau dafür ist dieser Text geschrieben, hat Paulus dieser Text geschrieben, um zu sagen, nein, Gott liebt dich immer. Gott liebt dich immer weiter. Gott liebt dich, es komme, was es wolle. Gott liebt dich immer, immer, immer und ewig. Gott liebt uns. Das war der Punkt Nummer eins. Gott liebt uns immer. Gott versichert uns seine Liebe. Ja, lass mich noch was drauflegen. Auf diesen Punkt Nummer 1. Gott hat uns seine Liebe bewiesen, dadurch, dass er seinen eigenen Sohn gegeben hat. Johannes 3, 16, kennen wir alle, hat seine Liebe bewiesen. Ganz klar. Er hat uns so sehr, und dieses Wort so sehr heißt ganz viel, geliebt. Das ist ein Vergleich. Wenn er seinen Sohn gegeben hat, das zeigt uns die Größe seiner Liebe zu uns. Gott liebt uns so sehr, das heißt sehr viel. Ganz wichtige Information. Die zweite wichtige Information, Punkt Nummer 2, die andere Seite der Münze. Andere Seite der Münze. Aber was ist dann mit den Problemen, mit den Schwierigkeiten und mit den Gesetzen? Gott hat die Gebote gegeben, die 10 Gebote, du sollst das nicht tun und jenes nicht tun. Dann müssen wir hier ein bisschen ausholen und sprechen über die Hebräer Vers 12, Kapitel 12, Vers 6. Ein hässliches Wort wird hier benutzt oder ein Wort, das ich das Gefühl habe, das ist ein hässliches Wort, werdet ihr schon wissen, schon merken. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Dieses Wort züchtigen habe ich in der Vergangenheit, das heißt, ich bin in Deutschland, wir sind in Deutschland fast 14 Jahre. Und vor einigen Jahren habe ich manchmal dieses Wort benutzt und dann haben die Leute immer das Gesicht verzogen. Aber ich meine, die Leute mögen dieses Wort nicht. Warum wohl? Und ich habe so irgendwie das Gefühl, dass in den Köpfen der meisten dieses Wort züchtigen irgendwie verbunden ist mit Schlägen, mit Ruten oder so, dass man einen Stock nimmt und auf ein wehrloses Kind einschlägt oder so. Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Der Gedanke und so eine Geste ist wirklich hässlich. Was aber schön ist, ist die Erziehung. Erziehung ist was Schönes. Pädagogik, pädagogische Maßnahmen. Das ist was Schönes. Eltern sollen ihre Kinder erziehen. soll ihre Kinder auf den richtigen Weg führen. Das ist schön. Und vielleicht im Laufe der Zeit haben sich die Worte auch ein bisschen verändert, die Bedeutung und so, so dass man sagen muss, Gott, hier steht, denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Das heißt, wenn Gott uns liebt, dann versucht er uns auch auf dem richtigen Weg zu halten. Er möchte das nicht, dass wir uns vom Weg entfernen und abfallen vom Weg. Und darum schickt er uns auch Prüfungen für unseren Glauben, dass wir wieder uns erinnern, beten, dass wir immer wieder zurückkommen zum Gebet und dass wir ihn immer aufsuchen, sein Wort aufsuchen und so weiter. Dann benutzt er diese Sachen und auch seine Gebote. Manche Leute, die denken, die Gebote Gottes, die sind Einschränkungen. Gott möchte uns einschränken. Und ich hatte im Internet irgendwo so ein interessantes Komik gesehen mit zwei Bildern. Das erste, wo zwei Junge waren und auf einem Zaun stand die Gebote Gottes. Und der einer hat gesagt, ja, diese Gebote, die schränken mich ein, ich will mein Leben erweitern, ich will diese Einschränkung nicht. Und dann springt er über diesen Zaun. Und im nächsten Viereck, die Zeichnung, dann fällt er in einen Abgrund. Und der andere sagt, das war keine Einschränkung, sondern ein Schutz, eine Schutzmauer. Gott hat uns seine Gebote gegeben, um uns zu schützen gegen die Sünde, gegen das Böse. Und nicht, weil er uns einschränken möchte. So wie Eltern, die auch den Kindern sagen, klettern nicht auf diese Mauer oder so, weil sie wollen einfach das Gute für ihre Kinder. Und darum müssen die auch manchmal irgendwas tun. Sagen wir so, ja, wenn du auf diese Mauer wieder kletterst, dann nehme ich dir dein Handy eine Woche lang oder so. Und dann sagt das Kind, meine Eltern lieben mich nicht, weil mich eine Woche ohne Handy gelassen hat oder so. Aber das Kind versteht nicht, dass die Eltern das tun aus Liebe. Und so auch Gott, er hat seine Gebote gegeben aus Liebe. Und es ist besser, wenn wir das verstehen. Wenn ein Kind versteht, oh, mein Vater, meine Mutter, die tut das aus Liebe zu mir, dann wird die Beziehung auch besser. Die Beziehung wird besser. Und interessanterweise hat der Apostel Paulus angefangen mit diesem Text, mit den Worten, vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erde den Namen erhält. Interessanterweise hat eine andere Bibelversion hier das Wort Familie. Von dem jede Familie im Himmel und auf Erden den Namen erhält. Familie, alle Familien, die es gibt, kommen auch aus Gott. Gott ist der Vater, darum heißt er auch Vater, der große Vater. Er ist der Vater, der Großvater, der Urgroßvater von allen Menschen. Familie hat damit zu tun, mit Beziehung, mit Erziehung, mit Liebe. Und der Apostel Paulus betet, dass wir wachsen in diesem Verständnis, dass Gott uns liebt. Und darum ist auch Gesetzlichkeit, was ist Gesetzlichkeit? Menschen, die dieses Problem haben, die denken, ja, so wie Kinder zum Beispiel, die denken, ich will keinen Hauer bekommen von meinen Eltern und dann darf ich das und jenes und anderes nicht tun oder zumindest so machen, dass meine Eltern das nicht erfahren, um nicht Hauer zu bekommen. Und so denken viele auch in Bezug zu Gott. Wenn ich jetzt die Gebote Gottes nicht breche, nicht stehle, nicht niemanden töte oder so, und das mit dem Ehebruch, dass ich das so mache, dass der Pastor das nicht erfährt oder so, dann ist alles in Ordnung. So denken viele, aber das ist falsch. Das heißt Gesetzlichkeit, das ist das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann, gesetzlich zu werden. Das heißt, Gott zu gehorchen vor Angst, wegen der Angst. Ja, wenn ich das und jenes nicht tue, dann straft mich Gott. Das ist das Schlimmste, was einer Person passieren kann, weil ich dann die Liebe Gottes ablehnt oder nicht verstehen kann, umdreht. 1. Johannes 4, 18. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Genau das, was ich gesagt habe. Wenn wir Sachen tun oder lassen, weil wir Angst haben vor Gott oder vor Strafe, dann haben wir die Liebe Gottes noch nicht verstanden. Dann sind wir noch nicht vollkommen in der Liebe. Aber sollten wir vollkommen sein. Und wozu führt die Tatsache, wenn man die Liebe Gottes nicht richtig versteht? Zurück zum Text. Der letzte Satz, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Und wenn wir die Liebe Gottes nicht verstehen, können wir auch nicht erfüllt werden von Gott, von der Gegenwart Gottes. Weil Gott ist Liebe und er will uns erfüllen. Er will, dass unser Herz voll Liebe sei zu ihm und zu unserem Nächsten. Er will das, aber das kann er nicht, wenn wir die falsche Einstellung haben. Aber wenn wir die richtige Einstellung haben, dann können wir erfüllt werden von der Liebe Gottes und können auch die Reaktion, ich sag mal so, Liebesreaktionen können geschehen in unserer Liebe. Was sind Liebesreaktionen? Vorher haben wir ein Lied gesungen, das mich nachdenklich gemacht hat, ich will dir gehorchen. Total wichtig, dass du sagst, ich will dir gehorchen. Jesus hat gesagt, wer meine Gebote, hier Johannes 14, 21, wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihn offenbaren. Seht ihr, dreimal kommt hier das Wort Liebe oder das Verb Liebe vor und nur einmal gehorchen. Ist manchmal schwer, das zu verbinden, Gehorchen und Liebe. Aber ich habe es versucht zu erklären, ja, mit diesem Bild von Eltern und so. Und wenn wir das begreifen und das verinnerlichen und sagen, ja, okay, Gott liebt mich, egal was passiert, egal welche meine Umstände sind, aber Gott liebt mich unendlich viel. Wenn wir das begreifen und das festhalten und das verinnerlichen, dann wird es uns leicht, auch den Wille Gottes zu tun, das heißt, ihm gehorchen. Und nur so dürfen wir es auch tun. Wenn jemand Gott nicht liebt, warum sollte er dann Gott gehorchen? Vor Angst? So ist Gott nicht. So ist er nicht. Ja, das ist auch die Erklärung von 2. Korinther 5, 14. Denn die Liebe des Christus drängt uns. Was bedeutet die Liebe des Christus drängt uns? Wenn wir spüren, wie sehr Jesus uns liebt, dann werden wir überwältigt. Dann sind wir staunend, dann stehen wir staunend da und denken, ja, ich muss was tun. Ich kann nicht bleiben, wie ich bin. Versteht ihr? Wenn wir die Größe der Liebe Jesus verstanden haben, dann übt das einen positiven Druck auf uns, dass wir denken, wow, Jesus liebt mich so sehr. Und jetzt? Und jetzt? Was ist jetzt? Was muss ich tun oder was kann ich tun? Ja. Interessant, dass hier Petrus mit Jesus eine lehrreiche Erfahrung gemacht hat. Johannes 21, 17. Und das dritte Mal fragt er ihn, Jesus fragt Petrus, Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, dass er ihn das dritte Mal fragte, hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge und du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Wie ich gesagt habe, wenn wir die Liebe Gottes spüren und wenn wir auch diese Reaktion haben und sagen, wow, Jesus liebt mich so sehr, ich liebe dich auch, Jesus, was kann ich anders? Ich liebe dich auch, du weißt, dass ich dich liebe. Und dann natürlich kommt diese Frage, ja und was jetzt? Und Jesus sagt hier zu Petrus, weide meine Schafe. Eine Aufgabe. Jesus gibt Petrus eine Aufgabe, nachdem Petrus diese Erfahrung gemacht hat. Jesus seine Liebe dreimal zu erklären. Ja, Liebeserklärung. Liebeserklärung, das wisst ihr, was es ist. Ne? Liebeserklärung. Gott hat Jesus dreimal, nur im Evangelium Matthäus, eine Liebeserklärung gemacht. Gott, der Vater, in seiner Taufe, das ist mein geliebter Sohn und noch andere zwei Male, eines in der Verklärung, das ist mein geliebter Sohn. Gott hat Liebeserklärung gemacht für Jesus. Hier hat Petrus Liebeserklärung gemacht für Jesus. Ich liebe dich, du weißt, dass ich dich liebe. Dreimal. Liebeserklärungen sind wichtig, auch im Glaubensleben, zu sagen, Gott, ich liebe dich. Hast du das schon mal gesagt, Gott, ich liebe dich? Wie oft in deinen Gebeten sagst du das, Gott, ich liebe dich, zum Nachdenken, ne? Und wie oft sagen wir es uns untereinander als Geschwister im Glauben, Bruder, Schwester, ich liebe dich, ne? Wir machen es vielleicht zu wenig, weil es natürlich da draußen die Welt überhaupt nicht weiß, was Liebe ist, ne? Da draußen bedeutet Liebe ganz was anderes. Aber wir wissen doch, was Liebe bedeutet. Wir haben doch die ganzen Texte studiert. Wir wissen, was die Liebe Gottes ist, dass er seinen Sohn geopfert hat und dass wir auch das Gleiche tun sollen, dass Jesus uns ein Gebot gegeben hat, dass es nicht im Alten Testament vorkommt. Jesus hat gesagt, ich gebe euch ein neues Gebot. Ja, war gar nicht möglich, im Alten Testament dieses Gebot zu geben. Darf ich euch ein bisschen quälen mit einem kleinen Witz? Nein, es ist nicht ein Witz, es ist eine Fangfrage. Werde ich euch gleich erklären. Aber wisstet ihr, dass dieser Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, von Jesus annulliert wurde? Das ist jetzt eine Fangfrage. Ist trotzdem wahr, weil Jesus gesagt hat, ihr sollt euch untereinander lieben, wie ich euch geliebt hat. Jetzt in wissenschaftlichen Worten. Vorher war die Messstange der eigene Mensch. Ihr sollt den anderen lieben wie dich selbst. Du bist die Messstange für die Liebe. Und jetzt sagt Jesus, ihr sollt euch untereinander lieben, wie ich euch geliebt habe. Jetzt ist unsere Messstange für die Liebe Jesus. Versteht ihr? Ein großer Unterschied eigentlich. Ne? Ein großer Unterschied. Das heißt, wir müssen ein bisschen aufpassen, wenn wir sagen, Jesus hat gesagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ne? Sollen wir auch den Nächsten sehr, sehr lieben. Aber Jesus hat es noch gesteigert, als er gesagt hat, es ist noch mehr, ihr müsst noch mehr euren Nächsten lieben und untereinander als sich selbst, als ich. Jesus selber ist der Vorbild für unsere Liebe untereinander. So, jetzt komme ich langsam zum Schluss, zum besten Teil. Römer Kapitel 5, Vers 5. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Ja, hier im Epheser, im Haupttext, war auch die Rede vom Heiligen Geist. Und hier Römer 5 ist auch wieder die Rede, Heiligen Geist, Liebe und so weiter. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Und ich sehe das als eine Einladung. Gott will seine Liebe auf unsere Herzen ausgießen. Aber dafür müssen wir auch glauben, müssen wir uns öffnen, müssen wir ihm Vertrauen schenken. Wenn ihr das auch aussagt, er sagt, ich will meine Liebe auf dein Herzen ausgießen. Und dann musst du auch sagen, ich möchte das, dass du das tust. Ich glaube, dass du das tun kannst. Bitte tue das. Gott möchte diese Liebe in unser Herz ausgießen durch den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist will uns erfüllen von der Gewissheit der Liebe Gottes. Bist du gewiss, dass Gott dich liebt? Hast du diese Gewissheit, dass Gott dich liebt? Falls du die nicht hast, denk wieder darüber nach. Jesus ist doch der Beweis. Gott hat seinen Sohn gegeben, um uns klar zu machen und uns zu beweisen, dass er uns liebt. Und wenn du zweifelst, ne, an der Liebe Gottes, musst du wirklich nachdenken und diesen Zweifel wegmachen. Für ein und alle Mal wegmachen, diesen Zweifel, diesen Unglauben. Weil der Beweis ist offensichtlich. Öffne dich zur Liebe, dir zur Liebe Gottes, dich zur Liebe Gottes. Und er will dein Herz erfüllen mit Liebe. Erfüllen von Liebe. Ja, ich sag mal so, ne? Die Liebe soll füllen unser Wesen. Ne, weil Herz bedeutet nicht hier dieser Organ, aber unser Wesen. Die Liebe Gottes soll unser ganzen Wesen. Glaubst du das? Amen. Amen. Lass uns beten. Stellen wir uns auf.